Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Ja, und wir sitzen hier jetzt in der Stiftung Trias. Wir, das sind ich, Daniel Fuhrhopp, bei Rolf Novihui, Geschäftsführer der Stiftung Trias. Und diese Stiftung, ja, was die tut, ist nicht so ganz einfach und schwer in einem Satz zu erklären, es sei denn, man macht einen längeren Satz mit vielen Nebensätzen. Aber ich probiere es jetzt trotzdem mal und Sie können das ja so ein bisschen zurechtrücken. Also die Stiftung Trias erwirbt oder bekommt Grundstücke und auf diesen Grundstücken wird ein Erbbaurecht vergeben und in den Gebäuden, die dann dort sich befinden, da sind dann Projekte, gemeinschaftliche Projekte, Wohnprojekte, soziale Projekte, die auf 99 Jahre zum Beispiel mithilfe des Erbbaurechts diese Gebäude dann nutzen, sodass die auch unterstützt werden. So habe ich es jetzt mal ganz grob gesagt. Wie müsste man es besser formulieren?
Ja. Kommt dem Grunde nach hin. Vielen Dank. Unsere Stiftung hat sich vorgenommen, ihr Vermögen in Grundstücke anzulegen, um Grundstücke aus der Spekulation freizukaufen. Gleichzeitig für soziale und ökologische Projektinitiativen zu nutzen. Und insofern sprechen wir hier jetzt über die Vermögensanlage der Stiftung. Das, was neuhochdeutsch unter Mission Investing langsam immer bekannter wird, machen wir schon seit 11 Jahren, unser Stiftungsvermögen eben in Grundstücken anzulegen. Die Erträge, die wir aus der Pacht dieser Grundstücke erhalten, dienen uns dann für unsere Stiftungsarbeit. Und insofern ist das durchaus richtig, was Sie gesagt haben. Thematisch sind wir unterwegs im Bereich gemeinschaftlich orientierte Wohnprojekte, besagten anderen Umgang mit Grund und Boden. Das schließt auch noch den Verzicht auf Inanspruchnahme bislang landwirtschaftlicher und gärtnerisch genutzter Flächen ein. Und das dritte ist die Ökologie, die sich dann in der Regel eben entweder in solchen Bodenfragen oder in Fragen des gemeinschaftlichen Wohnens, Energiefragen, Baubiologie und solchen Dingen zeigt.
Nochmal kurz zu den Projekten. Was hat jetzt so ein Projekt davon, so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, das vielleicht auch noch alten Menschen hilft, sage ich mal, noch irgendeine andere bestimmte Ausrichtung hat. Aber was hat jetzt in dieser Konstellation das Projekt davon, gemeinsam mit Trias zu arbeiten und das Gebäude zu nutzen, dessen Grundstück aber der Stiftung Trias gehört?
Ich fange mal mit dem weitestgehenden Fall an. Es gibt Projekte, die rein ökonomisch gar nichts davon haben, die das wirklich machen, um in unser Netzwerk zu kommen, die sagen, die Konstruktion der Trias ist richtig und gut, bis hin zu der Aussage, wenn es euch nicht gegeben hätte, hätten wir so etwas gegründet. Das heißt, sie denken deutlich über ihr Projekt hinaus, zahlen den Pachtzins wirklich gerne, weil sie sagen, ja, die Stiftung denkt über das Haus hinaus und unterstützt mit diesem Geld die nächsten und weitere Projekte. Wichtig ist dann, und da fängt der Nutzen jetzt vielleicht etwas greifbarer an, dass wir über die Pachtverträge die Ziele des Projektes sichern. Das heißt, die ganze Initiative, oft Verzicht auf Zinsen, freiwillige Arbeit, Unterstützung, Hergabe privater Darlehen, ja, bis hin zu baulichen Eigenleistungen, die in solchen Gebäuden stecken und die ja sozusagen dann im Idealismus stecken, die sollen vor Privatisierung geschützt werden. Es wäre einfach unanständig, wenn sich da Menschen engagieren und es dann nachher irgendjemandem oder einer Gruppe privat gehört. Und das ist den Menschen ganz wichtig. Sie engagieren sich für eine Idee und nicht zur Bereicherung anderer.
Vielleicht, um das auch nochmal klar zu machen, weil ich finde es selber eigentlich einen ganz tollen Gedanken, damit so einen Hebel zu haben, um auch auf Dauer diese Zwecke einer engagierten Gruppe zu sichern. Das heißt eben, wenn jetzt heute eine Gruppe sich zusammenfindet, sagt, wir machen ein tolles Wohnprojekt, dann kann es ja sein, dass vielleicht eine Generation später der eine oder andere sich nur denkt, schau einer an, da hat jemand mal tollen Wohnraum, super Lofts geschaffen und mit den sozialen Zwecken will ich aber eigentlich nichts mehr am Hut haben. Und dann kommt aber plötzlich die Stiftung Trias ins Spiel und sagt, halt, Moment, sowas nicht gedacht.
Richtig. Also wenn wir mit einem Projekt zusammenarbeiten, dann sind nicht wir es, die sagen, dieses Haus ist nur für diesen und jenen Zweck, sondern den Zweck legt die Initiative fest. Das kann in dem einen Fall wie bei Ex Rota Print sein, Kunst, gemeinnützige Initiativen und normales Gewerbe. Das kann in einem anderen Fall sein, Wohnen für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen, wie in unserem Multiple Sklerose-Projekt in Oberbayern, oder könnte sein Wohnen im Alter oder irgend so etwas. Wenn die Nutzer, die Projektinitiative hier ihre Ideen und Visionen vergisst und nehmen wir nochmal Ex Rota Print, plötzlich Ateliers in Wohnraum umgenutzt wird, sprich in schicke Loftwohnungen für gut verdienende Menschen, dann werden wir einschreiten und das erwarten auch die Projekte von uns, dass wir dann unserer Rolle als Hüter dieser ideellen Zielsetzungen gerecht werden und sagen, nein, geht nicht, hier muss sofort was geschehen. Im Prinzip Mietverträge wieder auflösen, ursprüngliche Zwecke wieder herstellen. Wenn nicht, haben wir über den Erbbaurechtsvertrag sogar die Möglichkeit, das Gebäude gegen eine Entschädigung, aber gegen eine moderate Entschädigung, das Gebäude an uns zu ziehen und es wieder Menschen zu übergeben, die den ursprünglichen Zweck erfüllen.
Da müsste man ja vielleicht sagen, wenn es so ein Projekt in Berlin ist und die Preise steigen, dann müssten Sie ja sogar sich wünschen, dass das Projekt seine ursprünglichen Ziele außer Acht lässt und dann können Sie günstig an ein Grundstück kommen.
Ja, das ist, um es mal ganz klar zu sagen, kapitalistisches Denken, das liegt uns fern. Wenn es danach ginge, dann würden wir bei vielen Grundstücken Appetit bekommen. Praktisch alle Dinge, die wir in den letzten 11 Jahren gemacht haben, wären heute um bestimmt 30, 40, manche sogar das doppelte und dreifache Wert, zu dem wir es gekauft haben. Grundstücke, die einmal in der Stiftung sind, werden nie wieder verkauft. Sonst wäre es ja wieder Handel, sonst wäre es wieder Spekulation. Die Gebäude selber gehören uns ja quasi gar nicht, sondern den Initiativen. Die können 99 Jahre darin schalten und walten innerhalb der festgesetzten Ziele, wie sie das möchten. Das finden wir auch richtig so, die Gebäude sollen von den Menschen erfasst und bestimmt werden, die drin wohnen. Genauso wie wir sagen, der Boden soll nicht privat, auch nicht durch kleine Gruppen verwaltet werden, sondern der ist Gemeingut. Und da ist die Stiftung doch zumindest vielleicht noch nicht das politische Endziel des Bodengedankens, aber doch erstmal eine Zwischenstufe, wo man sagt, wir achten darauf, dass die Erträge des Bodens der Gemeinschaften, der Gesellschaft wieder zurückfließen.
Die Erträge fließen, also es gibt diesen Erbpachtzins, also eben keine Miete, sondern für das Grundstück wird so eine Pacht gegeben, die Erbpacht, und das wird vorher festgelegt, was dann die Stiftung bekommt, oder ändert sich das?
Nein, das wird im Vertrag ganz klar festgelegt, im Prinzip für 99 Jahre, wir haben eine Bindung an den Lebenshaltungsindex, damit uns die Inflation da die Erträge nicht auffrisst. Aber die Projekte wissen auf 99 Jahre, was sie zu bezahlen haben.
Kann es sein, dass schon dieser Prozess, wenn ein Projekt sich mit der Stiftung Trias einigt und so einen Vertrag aufsetzt, dass das eventuell schon dazu dient, diesen Zweck, den so ein Projekt eigentlich hat, überhaupt, wenn man erstmal klarer zu definieren, weil plötzlich das Projekt gezwungen ist, das Ganze schwarz auf weiß hinzuschreiben, was ist denn eigentlich der Sinn und das Ziel unseres Projektes?
Das ist richtig, ja, also in etwas ausführlicheren Texten machen das eigentlich alle Projekte, das muss man bei der Bank einreichen, bei Förderstiftungen, bei der Kommune etc. Bei uns muss man dann sicherlich nochmal das Ganze konkretisieren, sozusagen wie so ein Espresso auf wenige Sätze zusammenschieben, weil im Erbbaurechtsvertrag ja dann drinstehen muss, was sollen wir denn eigentlich schützen, auf was sollen wir denn eigentlich aufpassen. Das ist immer ein ganz spannender Prozess, übrigens auch einer, bei dem wir von Projekt zu Projekt noch dazu lernen und es immer wieder spannend finden, wie man damit umgehen kann und welche Forderungen aufgestellt werden. Jetzt finden wir sehr schön, auch bei einem sehr alten Projekt aus den 80er Jahren in Berlin-Kreuzberg, die sagen, ja, wir sind ein nicht gemeinnütziger Verein, den könnte man theoretisch auflösen und das Vermögen unter den Mitgliedern verteilen. Dann würde tatsächlich eine riesige Privatisierung laufen, die Vereinsmitglieder würden alle ausgesprochen wohlhabend da rausgehen. Und das war aber nie Sinn der Sache. Dieser Verein spricht heute mit uns, ob wir das im Erbbaurecht übernehmen, würden das Grundstück an uns schenken, würden, so habe ich das aufgenommen, freiwillig einen Erbbauzins zahlen, obwohl sie es uns schenken, als gewollte Abgabe an, ja, die Stiftung und an deren Ziele. Und damit wäre aber endgültig gesichert, dass mit dem sehr großen Gebäude kein Unsinn geschieht. Dass das sozusagen immer ein Projekt bleibt und zum Beispiel auch auf Jahre hinaus noch Wohnraum für Menschen bietet, die nicht so viel Geld verdienen.
Das hört sich ja fast schon zu schön an, die Geschichte, dass hol jetzt gleich mein Taschentuch raus. Nein, nein, keine Ironie, das hört sich wirklich fantastisch an. Wenn man nach diesem Begriff Erbbaurecht mal ein bisschen forscht, dann stellt man ja fest, es gibt es eigentlich ja schon länger, dieses Instrument. Und sobald man also googelt, trifft man aber ganz schreckliche Seiten von Erbbaurechtsgeschädigten, ja, und stellt dann also fest, naja, diese erstmal sehr lang erscheinenden 99 Jahre sind dann eben irgendwann mal zu Ende. Und da gab es also Fälle, ich habe ein jüngeres Beispiel aus München jetzt in Erinnerung, wo eben die Kommune, die Stadt München gesagt hat, so, jetzt läuft hier, die 99 Jahre laufen ab und jetzt können wir doch mal ein bisschen mehr Geld machen, und haben dann eben denjenigen, die dort gebaut haben, unter anderem also Baugenossenschaften, gesagt, so, jetzt dürft ihr das selber erwerben, aber zum ordentlich hohen Preis, oder wir verkaufen es an Dritte. Das heißt, es gab so ein böses Erwachen beim Erbbaurecht, ist also als Instrument nicht nur gut.
Ja, diese Geschichten gibt es, und die negativen findet man eher im Netz als die positiven, weil die positiven, die gut klappen, darüber spricht niemand. Das Erbbaurecht ist 1919 als Erbbaurechtsverordnung, heute Erbbaurechtsgesetz, begründet worden und war ein Mittel des sozialen Wohnungsbaus. Die Formulierungen würde man heute noch verwenden können. Ich sage gerne, im Grunde genommen, ja, Weimarer Republik, ein altes Sozialistengesetz. Und deswegen heute für soziale Zwecke auch gut einsetzbar. An was man nicht gedacht hat, dass wenn auch Industrieunternehmen wie Thyssen und Krupp hier bei uns im Ruhrgebiet für vielleicht 20 oder 100 Goldmark ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück mit einem Haus weitergegeben haben, weil es damals Bergleute waren, die ein Schwein und ein paar Kaninchen und ihren Garten haben wollten und das auch als Siedlungsform so gewollt war, dann hat man nicht daran gedacht, dass natürlich 2010 100 Goldmark einfach gar nichts mehr sind. Die Menschen sich aber daran gewöhnt haben, diese niedrige Pacht zu bezahlen. 3000 Quadratmeter im Ruhrgebiet sind vielleicht 600.000 Euro mal 4%. Sind 24.000 im Jahr, 2.000 im Monat. Das haut die Familien um, ganz klar. Hier hat man aber den Erbbauzins bei der Neuanpassung an den aktuellen Bodenwert angepasst. Unsere Philosophie ist zu sagen, es muss auch bezahlbar bleiben. Wenn wir heute ein Erbbaurecht abgeben an eine Gruppe, oder nehmen wir eine Familie, weil es bildlich besser zu verstehen ist, und die Familie würde, ich habe jetzt keine Zahl parat, ich sage einfach mal 6% ihres Einkommens an Pacht bezahlen. Und ich kopple den Erbbauzins an den Lebenshaltungsindex, also die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, dann ist das in 100 Jahren hoffentlich auch immer noch so einigermaßen 6% des Einkommens. Das heißt, es bleibt für die Familie im Prinzip immer leistbar. Die Bodenwerte steigen deutlich stärker. Und dadurch, und das wollen wir verhindern, dass die Bodenwerte so stark steigen, wie gerade in meinem Beispiel auch ausgeführt, gibt es dann Menschen, die können sich gar keinen Boden mehr leisten. Das ist auch unser Ziel, dass man nicht bestimmte Bevölkerungsschichten, sprich die Ärmeren, von der Nutzung des Bodens komplett ausschließt. So. Und deswegen haben wir da eine ganz andere Politik und versuchen, das eben nicht unter Gewinnmaximierungsgesichtspunkten zu machen. Die Städte, große Stiftungen, die Kirche sehen das als reine Vermögensanlage, und da kommt es dann natürlich auch zu Schlagzeilen wie Erbbauzins um 4.218% erhöht. Das ist übel, aber da gibt es inzwischen auch Gerichtsurteile, dass man hier Mittelwege suchen muss, um Menschen nicht zu überfordern.
Also die Stiftung Trias ist ein obwohl noch so jung im Vergleich zu den Kirchen, auf jeden Fall, oder zur Stadt München oder anderen, ein verlässlicherer Partner als die, weil sie dann nicht irgendwann anfangen wird, das maximal rauszuholen. Wer garantiert das, was passiert eigentlich, wenn, was natürlich, wir hoffen, nicht passiert, irgendwann mal die Stiftung im Laufe der 99 Jahre sich in Luft auflösen würde? Was würde dann passieren mit den Grundstücken?
Also, erstaunlicherweise werde ich immer wieder gefragt, was passiert, wenn die Stiftung insolvent geht. Als Bankkaufmann sage ich, bei 2/3 Eigenkapital höchst unwahrscheinlich. Trotzdem, die Frage ist ja nachvollziehbar und menschlich verständlich. Verträge bleiben. Würden wir insolvent gehen, würde das als Vermögensmasse vom Insolvenzverwalter vielleicht an eine andere Stiftung übergeben. Die wäre Rechtsnachfolgerin der Stiftung Trias. Das heißt, der Erbbaurechtsnehmer bezahlt bis zum letzten Tag des Erbbaurechts weiterhin seine vereinbarten Zinsen und ist dadurch nicht geschädigt.
Immer mal von dem Erbbaurechtsvertrag und vom Grundstück wieder zu den Nutzern, zu diesen Projekten, die da ein Gebäude mit Leben füllen. Es gibt von Ihnen betrieben das Wohnprojekte-Portal im Internet, was noch erheblich viel mehr gemeinschaftliche Wohnprojekte auflistet als jetzt allein die von Trias, sondern es geht eben darum, so eine Art Überblick zu geben. Aber warum, was ist eigentlich die Funktion dieses Wohnprojekte-Portals?
Das Portal greift eine Intention unserer Gründung auf. Wir haben gesagt, wenn sich Menschen finden und sagen, wir regeln unser Wohnen neu, eben nicht nur für uns nützlichen, sondern auch gesellschaftlich nützlichen Dinge. Denn da entfallen Pflegekosten, da entfallen Arbeitslosenkosten und. Dann stehen die erstmal vor einer Riesenaufgabe. Manche gründen eine eigene Genossenschaft, einen Verein, bauen für 2, 3, 4 Millionen Euro. Das ist ein Riesenvorhaben. Und so eine neue Gruppe steht erstmal vor diesen Plänen und sagt, ja, wie machen wir das denn? Und um diesen Menschen Handwerkzeug in die Hand zu geben, haben wir gesagt, wir möchten nicht nur unsere Broschüren, unsere Rechtsformenreihe ist sehr bekannt und begehrt, zur Verfügung stellen, sondern mit dem Wohnprojekteportal, Informationsplattform, mit anderen Projekten, wo man sich erkundigen kann, mit Literatur, mit Veranstaltungshinweisen, mit einem Netzwerk, das heute über 50 Berater und Beraterinnen umfasst und vielen anderen mehr, Downloads, Bücher, sodass man sagen kann, das ist eigentlich mein Einstieg ins Thema. Hier kann ich mir holen, was ich brauche, ganz breite Informationspalette und werde dann, zum Beispiel haben wir auch alle 16 Bundesländer mit Kontaktadressen mit auf dem Portal. Also hier kann ich mich richtig einarbeiten in diesen Stoff und da weiß ich, wie ich weiterkomme. Das ist das, die Funktion des Portals, also Dienstleistungsbereich, Bildungsarbeit für uns als Stiftung, die wir da zur Verfügung stellen. Übrigens durchaus auch eine ganze Stange Geld kostet, machen wir gerne. Dafür sind wir da, das war unsere Zielsetzung und bekommen da auch sehr freundliche Rückmeldungen über den Nutzen.
Jetzt hört sich das ja eigentlich so toll an, Wohnprojekte, gemeinschaftliche Projekte, alle ziehen an einem Strang, dann wird noch was Soziales dazu gemacht. Also wenn man so ein bisschen durchforstet durch dieses Wohnprojekte-Portal, dann ja, erstmal klingt alles angenehm. Weil dieses Gespräch ja für den Blog verbietet, das Bauen stattfindet. Unter den Wohnprojekten sind ja auch die Baugemeinschaften. Gemeinschaft hört sich auch wieder wunderbar an, aber es gibt ja nun Baugemeinschaften. Tendenziell, sagen wir mal, auch vom Namen her, der klassische Weg ist eigentlich, die Baugemeinschaft tut sich zusammen, um neu zu bauen. Und ich habe den Eindruck manchmal, obwohl es dann sich um sozial oder auch häufig ökologisch interessierte, fortschrittliche Menschen handelt, die sich zusammentun, um gemeinsam etwas zu erreichen, dass dann in dem Moment, wo es um die Frage geht, in welcher Art und Weise können wir denn jetzt uns zusammentun, gemeinsam Räume nutzen, jeder hat was für sich, jeder hat aber auch was gemeinsam, dass in diesem Moment dann die gleichen Prozesse ablaufen wie bei der klassischen Familie, die sich ein Häuschen baut, dass man dann tendenziell eher sagt, ja, dann bauen wir halt jetzt natürlich noch mit ein bisschen, sagen wir mal, ökologischen Verzier links und rechts und wunderbar nachhaltig gepflanzten Tropenholz, natürlich nicht Tropenholz, ja, aber dass dann bei den Baugemeinschaften, das sind eher nicht Umbaugemeinschaften, das sind Neubaugemeinschaften, die sich da finden.
Ja, ich glaube, kann man schon oft sagen, hinter den Baugemeinschaften stehen als Initiatoren ja sehr oft auch Architekten. Es wundert einen nicht, dass das Finanzministerium langsam überlegt, ob sie die Grunderwerbsteuer dort ähnlich handhabt wie bei Bauträgern. Die Baugemeinschaften treten an, günstiger bauen, wir sparen die Marge des Bauträgers ein. Das ist alles soweit ganz schön. Ich denke, da bildet sich auch eher ein Sozialgeist im Haus und auch ein Stück weit Gemeinschaft. Aber ich denke schon, bei der Baugemeinschaft steht das Ökonomische ganz deutlich im Vordergrund. Was dann davon übrig bleibt an Gemeinschaftssinn, das muss man gucken. Leider gibt es eine Begriffsverwirrung und die Begriffe werden höchst unterschiedlich angewendet. Manche sprechen von Baugemeinschaften, würden aber auch unsere, wie wir nennen das, Wohnprojekte nennen, die als Genossenschaft, gemeinnützige GmbH oder e.V. gegründet sind und die deutlich, deutlich andere Ziele haben. Wenn ich jetzt hier in Soest mit einer Genossenschaft rede, die haben Eigentum, die haben sozialen Mietwohnungsbau, die wollen eine Inklusionsgruppe, also behinderte Menschen aufnehmen und eine Pflegewohngruppe mit aufnehmen. Das ist für mich Projekt mit sozialem Inhalt. Da geht für uns als Stiftung auch die Richtung hin, dass wir insbesondere solche Projekte unterstützen. Mehr Generationen wohnen, ich wohne selber in so einem Haus, wir helfen uns gegenseitig, unterstützen uns, tauschen uns mit, was weiß ich, ausgeliehenen PC-Kabeln bis hin zum Carsharing oder so aus. Das ist alles schön und gut, aber für mich nicht mehr genug. Also die Zukunft verlangt da deutlich mehr. Und deswegen unterscheide ich auch zwischen Baugemeinschaften. Das ist für mich sozusagen die profane Form. In aller Regel, zum Wohnprojekt. Nochmal zum Bauen und Renovieren. Architekten wollen bauen, die wollen sich auch verwirklichen. Und wenn sie das mit einer Gruppe können, wunderbar. Sehr oft sind die Entwürfe sogar schon fertig, bis ins Modell. Und dann sucht man sich die Gruppe zusammen. Bei uns läuft es in der Regel eher andersrum. Da sitzen 10, 15, 20, 25 Menschen und sagen, wir wollen unser Wohnen neu regeln. Ja, wie machen wir das? Wir finden ja kaum ein leeres Haus mit 25 leeren Wohnungen. Das heißt, dann muss man vielleicht auch oft bauen, renovieren. Kommt aber bei uns auch sehr oft auf atypische Gebäude, was sehr spannend ist. Sie sitzen hier bei uns im Gemeinschaftsraum und sehen links eine alte Kita, rechts die alte Schule in Berlin, Karlshorst. Ex-Roter Print war eine ehemalige Maschinenfabrik. Wir sammeln geradezu alte Schulen, weil die gerade in vielen Orten leer fallen und neu genutzt werden können. Auch Gebäude sind, bei denen einem Bauträger die Fantasie ausgeht, bei unseren Projekten die Fantasie anspringt. Und insofern leisten unsere Projekte natürlich sehr oft auch einen Beitrag zur Stadtentwicklung, oft auch dazu, dass städtebauliche Missstände, schlechte Gebäude plötzlich wieder im neuen Glanz entstehen. In Essen ist das alte Finanzamt von einem Frauenwohnprojekt ergriffen worden. Also da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele. Und das unterstützen wir auch gern, weil wir sagen, ständig irgendwelche Wiesenfläche als neue B-Pläne auszuweisen, das kann es nicht sein bei einer schrumpfenden Bevölkerung und bei einem täglichen Flächenverbrauch von 83 Hektar.
Und der Wohnflächenverbrauch pro Person, das ist ja nun auch so. Ja. Es kann ja nun nicht ein Sozialprojekt sein, wenn eine Baugemeinschaft also nur sagt, Unser gemeinschaftlicher Ansatz ist, dass wir gemeinschaftlich ein bisschen Geld sparen, indem wir gemeinschaftlich bestimmte Steuern und Anschaffungskosten entweder sparen oder eben günstiger an bestimmte Leistungen kommen oder eben keinen Bauträger dazwischen schalten. Und der soziale Vorteil ist dann, dass wir alle ein bisschen mehr Geld übrig haben und vielleicht noch gute Nachbarn werden, weil uns die gemeinsame Erfahrung der Baugemeinschaft zusammengeschweißt hat. Oder vielleicht gerade im Gegenteil, weil diese gemeinsame Erfahrung der Planung uns also an die Grenzen gebracht hat, die menschlichen. Aber das ist eben noch nicht das, was Sie unter sozial und gemeinschaftlich verstehen, wenn Sie hier so ein Projekt unterstützen. Im Sinne einer niedrigeren Wohnfläche pro Person ist es natürlich wunderbar, wenn da so eine alte Schule, die gegebenenfalls vorher leer stand, eben jetzt neu genutzt wird, wenn diese Fläche, die da ist, genutzt wird. Wissen Sie denn, wie bei Ihren Projekten dann so das Verhältnis ist zwischen der individuellen Fläche, die in einer beispielsweise ehemaligen Schule, die einzelnen Bewohner nutzen, und dem, was dann noch so an gemeinschaftlichen Räumen dabei ist?
Also wir haben bislang keine Untersuchung gemacht. Mit 25 Projekten wäre man noch nicht direkt auf einer wissenschaftlichen Basis. Könnte man sicher weitere Projekte hinzunehmen, außer unseren. Es ist aber schon so, ich habe mich immer wieder auch beschäftigt mit, wo liegen die ökonomischen Einsparungen beim Wohnprojekt. Wir liegen nicht in der Regenwassernutzung oder in den Solarzellen. Es gibt eigentlich nur zwei ganz knallharte ökonomische Faktoren. Das eine ist, sein Auto zu verkaufen. Das sind 300-400 € im Monat, und ins Carsharing zu gehen. Das kostet dann vielleicht nur noch 100 oder 150. Und das zweite ist, an der Wohnfläche vernünftig zu sein. Wenn ich auf ein Zimmer verzichte, das ja nur dafür da ist, falls die Kinder mal kommen. Ja? Und ich habe im Haus ein Gästezimmer oder Apartment. Zimmer reicht in aller Regel, ja. Dann können sich, wie in unserem Haus, 14 Wohneinheiten überflüssige Zimmer sparen. Ich brauche auch keine Wohnzimmer mehr, wie die Bauträger sagen. Da muss eine 2 oder eine 3 vorne stehen, sprich 20, 29, 35 Quadratmeter Wohnzimmer gibt es ja heute. Das habe ich früher als Einzimmer-Apartment gehabt. Sondern ich habe den Gemeinschaftsraum, da kann ich meine Silberhochzeit, meinen Geburtstag und sonst was feiern. Und deswegen kann ich auch 10 Quadratmeter weniger Wohnraum haben. Und das ist der zweite massive Einsparfaktor, denn wenn ich heute für 10 Quadratmeter zwischen 75 und 150 €, je nach Standort, einspare, dann ist das auf lange Jahre doch viel Geld.
Ja, merkwürdigerweise sind mir ein paar Projekte, Gemeinschaftsprojekte aufgefallen, über die auch wegen dieses sympathischen Impetus gerne in Medien berichtet wird, wo gesagt wird, ja, in diesem tollen großstädtischen meistens Projekt ziehen also ein paar Menschen zusammen, Gemeinschaftsprojekt, und dann wird aber die Einsparung, in manchen Fällen, die Einsparung, die der Einzelne jetzt durch solche gemeinsamen Gasträume oder Gemeinschaftsräume hat, wird dann obendrauf geschlagen, um diesen gemeinschaftlichen Bereich so richtig, ja, luxuriös schon zu machen. Ja, also da gibt es dann gigantische Partyebenen und Bereiche, sodass dann hinterher, wenn man das dann runterrechnet pro Kopf, dann kommt da also noch mehr raus als im Bundesdurchschnitt. Ne? Ja. Das wäre aber nicht im Sinne von Trias.
Nein, das würde dann nach hinten losgehen. Das ist schon richtig. Wir müssen sogar ganz andere Ideen wälzen. Also wir können uns dem allgemeinen Trend nicht ganz entziehen. Also was heute Menschen als ganz normal empfinden, das hat sich eben über die Jahrzehnte entwickelt. Also meine eigene Familie, da gab es die Großmutter, die Eltern und 3 Kinder in einem 90 Quadratmeter Reihenhaus im Ruhrgebiet. So, das würde sich heute niemand mehr vorstellen können. Heute braucht man 90 Quadratmeter, sagen mir oft 2 wohlhabende Senioren, dass ihnen das schon ein wenig eng wäre. Und da können wir nur versuchen, Bewusstseinsarbeit zu schaffen. Wir sehen aber auch, dass es inzwischen eine ganze Reihe von Menschen gibt, Stichwort Altersarmut, die heute fast gar nicht da ist. Fast, sie ist da. Aber jeden Tag einen deutlichen Schritt weitergeht. Wir werden massive Altersarmut haben, wir werden einfach ganz kleine Renten haben. Und es gibt heute durchaus schon immer wieder erste Überlegungen zu sagen, wir brauchen Häuser mit kleinen Wohnungen. und einem bescheidenen Gemeinschaftsraum, einem bescheidenen Gästezimmer, wo die Wohnflächen in Anspruchnahme deutlich geringer ist, die Menschen dann aber vielleicht ohne zum Sozialamt zu müssen mit geringen Wohnkosten und guten, sprich niedrigen Energiekosten mit kleiner Rente doch noch klarkommen. Also da könnte ich mir vorstellen, dreht sich auch einiges, auch wenn Energie immer weiter und immer teurer wird, werden auch unsere Wohnraumansprüche wieder zurückgehen. Es gibt heute schon erste Entwicklungen, dass Wohnungen wieder deutlich kälter gefahren werden als früher, wenn man es einfach nicht mehr bezahlen kann und will.
Wenn Sie das erleben, wie solche Projekte planen, auf welche Art und Weise Sie denn zusammen wohnen können und für welche Flächen und welche Räume wie viel jetzt zur Verfügung gestellt wird, was ist denn so Ihre Beobachtung? Das ist ja auch eine menschliche Frage, was möchte man mit den anderen teilen oder nicht? Also was funktioniert einfach und was nicht? Also Küche, Bad, Gemeinschaftsraum, Gästeraum. Ich kann mir vorstellen, wenn es darum geht, einen zusätzlichen Partyraum zu haben, da wird wohl keiner Nein sagen. Aber was ist bei den anderen Räumen? Wo fällt das eher leichter und wo gibt es ein bisschen Grenzen?
Also der Klassiker ist eigentlich, ich habe eine eigene Wohnung. Es gibt eine Waschküche mit 3-4 Qualitätswaschmaschinen, die man sich teilt. Eine Werkstatt, manchmal auch so eine Art Hauswirtschaftsraum in Wiesbaden, denke ich, da gibt es sogar einen eigenen Nähraum oder einen eigenen Kinderraum. Übrigens alles sehr bescheidene Räume von der Größenordnung. Partykeller kenne ich gar nicht, muss ganz ehrlich sagen. Das ist dann ein Multifunktionsgemeinschaftsraum, der für die Gemeinschaftssitzung gebraucht wird, der dann manchmal ausgeräumt wird, um Schwangerschaftsgymnastik oder einen Yoga-Kursus dort auch noch abhalten zu können. Also wirklich multifunktional nutzbar und eher selten, dass da so stark übertrieben wird. Küchen, die Fahrradkeller sind in der Regel zu klein geplant und Küchen in den deutschen Projekten kenne ich das so, dass jeder eigentlich eine voll eingerichtete Küche hat, dass im Gemeinschaftsraum oft eine zusätzliche Küche ist, ob dann dort gekocht wird oder nur das Zeug runtergebracht, ist unterschiedlich. Da gibt es Kulturunterschiede, übrigens ganz, ganz spannend mit Schweden. Dort sind die Wohnungen deutlich, aber deutlich kleiner, oft nur mit einer Tee- oder Pantry-Küche. Da ist es in den Wohnprojekten klassisch wirklich so, dass gemeinschaftlich gekocht wird, teilweise mit Teams, sodass man nur einmal im Monat dran ist mit Kochen, dann allerdings für 30, 40 Leute, dafür aus ökologischem Anbau, Vollkornküche, 1A, sehr geschmackvolles Essen, was mir berichtet wird. Die Menschen wissen das sehr, sehr zu schätzen, weil es ihnen auch gerade den Berufstätigen ganz, ganz viel Zeit erspart. Einkaufen gehen, kochen, abspülen, das ist deutlich effektiver in der Gruppe. Also da können wir auch noch von anderen Ländern durchaus lernen.
Also in Deutschland, sagen Sie, ist bei Ihren Projekten, die Sie hier betreuen, da ist die Küche doch eher ein Bereich, den die Menschen nicht so gerne gemeinschaftlich nutzen.
Das ist richtig, ja.
Und bei den Bädern hört es ganz auf?
Ja, es gibt natürlich die Wohngemeinschaftsmodelle, also es gibt immer wieder auch unterschiedliche Modelle. Ich kenne das aus den besetzten Häusern in Berlin, die gesagt haben, eine Etage ist eine WG, zwei Bäder, eine Gemeinschaftsküche. Das ist ja eigentlich das alte studentische Modell, das manche auch heute sehr abschreckt und sie nicht haben wollen, sondern wir haben in der Regel Wohnungsgemeinschaften, keine Wohngemeinschaften. Gibt aber auch neuere Entwicklungen, auch in Berlin am Spreeufer, wo jetzt wieder solche WGs entstehen mit kleinen Apartments und Gemeinschaftsflächen. Die probieren das neu aus. Das wird einfach spannend zu sehen, was es da gibt. Möchte ich noch ein drittes schildern. Alte Polizeiwache in Köln. Leider hat die Gruppe das Gebäude nicht bekommen, wo man sagt, oh Gott, was willst du denn mit einer Polizeiwache? Kann man noch keinen Wohnungszuschnitt schaffen, doch wenn man das macht, was die Menschen wollen, das waren Bewohner, die oft nur Hartz IV oder eine ganz, ganz kleine Rente haben. Das heißt, die können sich im Grunde genommen nur maximal zwei Räume leisten und haben dafür sicherlich deutlich größere Gemeinschaftsräume bis hin zu einer Bibliothek oder Ähnlichem geschaffen und unterm Schnitt dann aber doch Wohnkosten dadurch geschaffen, die hinkommen und die das auch nicht machen und sagen, ich wohne jetzt im Armenhaus, sondern die sagen, nein, das ist auch eine Wohnform, die mir liegt und die ich so möchte. Ich möchte dieses Grad an Gemeinschaftlichkeit haben. Da ist unsere Szene bunt, ich finde es schön. Und da ist im besten Fall einfach für jeden irgendwo ein bunter Fleck zu finden, wo er sagt, das ist meiner, das ist mein Modell. Uns ist nicht damit gedient, dass alle Projekte gleichartig aufgebaut sind. Die Welt soll ruhig bunt sein.
Weil Sie jetzt die Hausbesetzer-Szene angesprochen haben, das ist ja auch eine mentale, eine kulturelle Frage. Also die Projekte, die Sie jetzt beschrieben haben, ist das, wie soll ich das jetzt sagen? Ich möchte niemandem was Böses sagen, aber es ist natürlich trotzdem so, was für ein Menschentyp stelle ich mir vor, der sich zusammentut zu Wohnprojekten? Sind es jetzt, sagen wir mal, was man früher, hätte man gesagt, Hippies, die im Geiste es immer noch sind und sagen, jawohl, alle Duzi-Duzi, wir alle zusammen und gemeinsam? Oder ist das inzwischen vielleicht, wo das ja auch schon Geschichte ist, die jeder auch kennt und vielleicht auch aus der Generation davor schon kennt, ist es eine pragmatischere Einstellung, wobei irgendwo kann ich nicht glauben, dass man ein Wohnprojekt jetzt nur pragmatisch angeht, wenn es jetzt keine Baugemeinschaft ist. Also wie muss man so diese Haltung verstehen, in der aus der heraus Menschen sich auf solche Wohnprojekte einlassen?
Also ziemlich bunt. Es sind auch sozusagen die Hippies, die Hausbesetzer, junge, wilde Sozialisten, die sowas machen, ja. Aber das geht dann weiter, über sehr soziale und politisch aktive, wache Menschen, die sagen, das ist auch ein Feld, da muss ich was tun. Das sind oft Menschen, die in den 70er, 80er, 90er Jahren schon politisch aktiv waren. Sehr oft aus sozialen Berufen und sehr oft übrigens auch Frauen. Frauen wissen, ich muss meinen Lebensalltag, den meiner Familie, so gestalten, dass ich klarkomme. Wir Männer sind da nicht so ein Ruhmesblatt, muss man ganz klar sagen. Wir denken an Beruf und mit 65 wachen wir dann auf und denken, huch, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Da haben Frauen schon 10 Jahre darüber nachgedacht, wie es nach der Rente ausschaut. Finanziell, sozial, baulich, Barrierefreiheit und sowas ist ja auch alles ein Thema. Und so, dass wir heute vom gut bürgerlichen Klientel bis zum Hippie eigentlich alles haben. Aber es sind, wie gesagt, oft soziale, engagierte, politische Menschen. Es fehlen auch ganz große Berufsgruppen, die dieses Weltbild überhaupt scheinbar nicht haben. Also ich sag mal, Handwerker, Rechtsanwälte, gut verdienende Manager oder so, die denken nach wie vor in den Kategorien, ich habe mein Haus, ich habe Geld, wenn es mir schlecht geht, darf das mal so böse sagen, hole ich mir eine polnische Pflegerin, dann bin ich da auch auf der sicheren Seite. Aber das in sozialen Kategorien, des sich gegenseitig Helfens umzumünzen, auf die Idee kommen die gar nicht. Trotzdem, jedes neue Wohnprojekt, das entsteht, ist, darf das so sagen, wie ein kleines Kunstwerk. Ist es oft ja auch von der Entstehungsgeschichte, aber es ist auch ein Kunstwerk in dem Sinne, dass Menschen davor stehen, sich damit auseinandersetzen und sagen, warum machen die das denn? Und das bringt geistige Bewegung in die Gesellschaft und es fangen immer mehr Menschen darüber an. Es ist einfach Gesprächsstoff in der Stadt, im Quartier. Ja, das ist das Mehrgenerationen-Wohnprojekt, also das läuft da so und so. Manchmal auch mit bösen Gerüchten. Also böse oder sagen wir im Sinne von falschen Bildern. Aber es führt zu Gesprächen, es führt zu Anregungen und dazu, die Frage des Wohnens neu anzusehen. Und insofern sind wir da lange noch nicht am Ende der Entwicklung. Lange noch nicht.
Und wenn Sie jetzt auf der individuellen Ebene diesen Menschen helfen, sie beraten, sie unterstützen in so einem Projekt eben von der Stiftung Trias mit einem Wohnprojekt, da letzten Endes eine Lösung zu finden und auch eine rechtliche und finanzielle Lösung zu finden, um sowas umzusetzen, dann verbinden Sie ja auf einer globaleren Ebene damit auch politische Ziele. Sie sagen, Boden muss der Spekulation entzogen werden. Mhm. Boden ist ein Allgemeingut, wobei, wenn ich mal so ein bisschen dagegen frage, naja gut, Boden ist ein Allgemeingut, aber wenn dann der Boden halt der Stiftung Trias gehört, das ist dann auch kein Unterschied, oder?
Ist doch ein Unterschied. Ich meine, wir haben ja zum einen gesagt, was den Preis angeht, ist auch eine Frage der Verfügung. Ist für uns, wenn wir im Sinne einer Allmende denken, auch eine Frage, wie werden zukünftige Entscheidungen getroffen? Wir sind auch als Stiftung noch nicht am Ende unserer Entwicklung. Ich denke, dass wir, was die demokratische Struktur unserer Stiftung angeht, da auch noch weiter wollen. Dass es vielleicht eines Tages auch Regionalkonferenzen gibt, die darüber entscheiden, wenn ein solches Gebäude mal leer fällt, wer zukünftig diesen Nutzen haben soll, kann ich mir gut vorstellen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir einen ganz grundsätzlich anderen politischen Ansatz haben, der eher im Sinne der im anglikanischen Sprachraum bekannten Land Trusts liegt, als beim privaten Eigentum. Die Gefahr, dass wir uns zu einem vermögenden Bodeneigentümer entwickeln, ist auch da. Dem muss man einfach schauen, dass man dem was entgegenhält. Ein Stück weit schützt uns sozusagen davor die Gemeinnützigkeit, denn die Erträge aus dem Boden müssen auf jeden Fall immer in die Gemeinnützigkeit, also für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet werden. Aber ich gebe Ihnen recht, da ist ja auch noch Entwicklung drin und notwendig. Wir haben uns da auf den Weg gemacht, wir kriegen immer mehr Zuspruch. Die Stiftung Trias, lassen Sie mich das an der Stelle auch sagen, Sie sagten ja selber, vieles klingt idealistisch, toll, traumhaft. Mein Gott, wir haben auch enge Grenzen. Mit knapp 6 Millionen Stiftungsvermögen können wir die Welt auch nicht auseinanderreißen. Und wir werden ja oft gefragt, ja, dann kauf doch unser Grundstück. Das könnte ich jede Woche einmal, also viel Geld können wir gar nicht herschaffen. Wir freuen uns immer wieder mal, ein Grundstück geschenkt zu bekommen. Wir bekommen Geld auch immer wieder mal zugestiftet. Aber jedes neue Projekt, das wir angehen, ist auch eine neue ökonomische Aufgabe für uns. Also vorhin waren wir an der Stelle, was ist der Nutzen der Projekte? Manchmal müssen wir das Staffelholz zurückgeben und sagen, wir können euch helfen mit Netzwerk, mit inhaltlicher Unterstützung, mit Know-how. Wir haben Kuratoriumsmitglieder, die euch vielleicht behilflich sein können, Vorstände, ich selbst als Geschäftsführer, benachbarte Projekte, unser Netzwerk. Aber ihr müsst selber auch nochmal gucken, ob wir neues Geld bekommen, um immer wieder neue Projekte zu machen. Das ist eine stetige Herausforderung. Und wir waren da recht erfolgreich, aber bleibt noch viel zu tun.
Aber um nochmal auch die Errungenschaften nochmal klar herauszustellen, also wenn Sie so sagen, der Boden soll der Spekulation entzogen werden, dann passiert das ja tatsächlich. Also wenn man sich überlegt, was würde jetzt passieren, normalerweise, wenn die Stiftung Trias nicht da wäre, da gibt es also ein Grundstück und jemand nutzt es für irgendeine Planung und dann, vielleicht wird es dann schon nach 10 Jahren wiederverkauft und irgendjemand realisiert den Mehrwert und macht einen Gewinn und dann wird es also an die nächste Gesellschaft gegeben und wie man im Moment ja feststellen kann, die letzten Jahre und Jahrzehnte auch das, was mal im kommunalen Eigentum war, wird eben dann oft Grundstücke, Gebäude werden verkauft und werden privatisiert und dann von der einen Heuschrecke zur anderen manchmal weitergereicht, ja. Und manchmal auch zu den guten Heuschrecken und manchmal zu den bösen Heuschrecken. Ja. Aber das ist dieser Spekulationskreislauf. Und wenn in dem Moment, in dem Sie jetzt kommen als Stiftung Trias und bekommen dieses Grundstück von einer Wohngruppe oder erwerben es gemeinsam mit einem Wohnprojekt, in dem Moment ist damit erstmal Schluss.
Richtig. Also ich sage eigentlich, der Preis wird eingefroren. Denn der Preis wird ja eingefroren auf 99 Jahre. Auch da haben wir in der Stiftung noch Arbeit zu leisten. Wie gehen wir nach 99 Jahren damit um? Sie haben ja gesagt, Ablauf alter Erbbaurechtsverträge. Ich persönlich würde heute dazu neigen zu sagen, wir verlängern einfach zu den gleichen Konditionen. Denn wenn wir dann den Sprung machen, von dem ersten Wohnprojekt oder Grundstück, was wir erworben haben in 2002 und sagen im Jahr 2101 nach 99 Jahren, ist das ja das Zigfache vielleicht wert Und wir berechnen darauf 4% Erbbauzins, dann kann es ja kein Mensch mehr bezahlen. Das kann ja nicht der Sinn der Stiftung sein. Dann würden wir sozusagen nur die Sprünge größer machen, aber uns letztendlich doch an den kapitalistischen Bodenmarkt wieder anhängen. Und deswegen wäre für mich wirklich der Weg zu sagen, er ist einmal festgelegt und dann bleibt der Erbbauzins mit der Indexierung okay, aber er bleibt in dem verträglichen Rahmen. Und das ist schon ein Unterschied. Und Sie haben ja zu Recht gesagt, durch die Verkäufe, also jeder Verkauf hebt stille Reserven. Ich merke ja gar nicht, wie teuer mein Bodenwert geworden ist, solange ich da friedlich in meinem Familienhaus drauf lebe. In dem Moment, wo ich verkaufe, sehe ich plötzlich, hoppla, das sind ja 1,4 Millionen, das Grundstück der Oma. Dann muss es schon jemand kaufen, der da 10 Wohnungen draufstellt, sonst kriegt er den Preis wirtschaftlich gar nicht mehr untergebracht. Und dann muss er aufgrund der hohen Preise vielleicht 10, 11, 12, 14 Euro Miete dafür nehmen. Und dann ist genau das passiert, was wir nicht wollen, dass über den Bodenpreis Miethöhen erreicht werden, die bestimmte Bevölkerungsgruppen komplett von der Nutzung ausschließen. Und da sieht man dann, glaube ich, den Unterschied sozusagen zu unserer Handlungsweise sehr stark und zu dem, ja, selbst wenn man es gar nicht so böse betitelt mit Heuschrecke oder so, gibt genug böse Heuschrecken, da stimme ich hinzu, aber wenn man das sozusagen unter rein ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet, führt die Entwicklung insgesamt zu unbezahlbaren Mieten.
2101 werden wir beide aller Voraussicht nach nicht mehr erleben, aber Sie haben natürlich trotzdem noch ein paar Jahre Zeit, um vielleicht ja auch schon frühzeitig irgendetwas festzuschreiben, wie es dann geschehen könnte beim Übergang nach 99 Jahren und da eventuell schon Regelungen vorzusorgen, damit eben da nicht irgendwie was Ungutes geschieht. Da wir ja beide aus dem ökonomischen Bereich eigentlich kommen, ich höre so oft das Argument immer auch, ja wieso, man muss doch den freien Markt auch Markt sein lassen. Gut, man hat es vielleicht vor 10 Jahren noch öfter gehört und inzwischen hat der eine oder andere gemerkt, dass das nicht nur Gutes bewirkt mit dem freien Markt. Aber gerade beim Boden ist es ja nun wirklich, denke ich doch eigentlich offensichtlich, dass wir hier nicht ein freies Gut haben wie ein anderes Gut und dass es da Grenzen geben muss und dass wir als Gesellschaft, sage ich mal, einfach auch festlegen müssen, was passiert denn mit der Fläche, die wir hier haben in einer bestimmten Stadt und in einer Gegend. Von daher finde ich das doch eigentlich total zwingend, dass wir uns auf Regeln verständigen, wie soll mit unserem Boden umgegangen werden. Und das finde ich übrigens auch in dem benachbarten Bereich Mieten. Nun ja, auch eine Mietwohnung ist nicht ein Gut wie jedes andere. Und wenn über diese Mietpreisbindungen diskutiert wird, denke ich, das spielt halt auch eine Rolle, dass es nicht so ist wie jemand, der in den Supermarkt geht und sich halt mal, 10 Kilo Karotten kauft, ja, sondern man hat eine Wohnung, die man bewohnt und das macht einen hohen Anteil des monatlichen Einkommens aus und das hat eine ganz, ganz andere Bedeutung für den Menschen und die Fläche an Wohnungen, die in einem Ort zur Verfügung steht, ist nun mal auch mehr oder weniger stabil, selbst wenn neu gebaut wird, was ich ja ablehne, aber selbst wenn ist der wesentliche Bestand ist da. Wir haben keinen freien Markt da. Den gibt es überhaupt nicht. Es ist ja nur so ein Scheinargument, was da immer vorgebracht wird. Ja. Also wird sowieso irgendwas geregelt, muss geregelt werden und die Frage ist aber, für wen und zu wessen Gunsten das passiert.
Das ist richtig. Ich glaube, also dieser freie Markt im Boden wird auch überhöht. Wir treten ja heute an und wenn man die alten Ostblockstaaten oder die Staaten der alten UdSSR sieht, dann hat man ja oft gesagt, das Erste, was die machen müssen, ist jetzt erstmal ein richtiges Bodenkataster und Grundbuchämter einführen, damit man auch anständig mit Grund und Boden handeln kann, sozusagen als Ur- und Keimzelle des Kapitalismus. Dem hat sich Karl Marx schon entgegengestellt. Gut, im real existierenden Sozialismus nicht sehr erfolgreich, das ist richtig, aber ich nenne das ruhig so, diese kapitalistische Einstellung zum Boden ist ja jetzt nicht auf der ganzen Erdkugel so gegeben. Also es gibt ja durchaus Länder, die ein ganz tief verwurzeltes, anderes Verständnis von der Bodennutzung haben. Ich finde, es ist kein Grund, sich über afrikanische Gesellschaften zu amüsieren, sondern eher Achtung davor zu empfinden, dass dort gesagt wurde, ja, was willst du denn mit mehr Boden, als du selbst mit deiner Hacke bearbeiten kannst? Alles andere ist doch Unsinn. Das gibt doch jemand anderem. So. Und auch hier muss man sagen, wie viel Boden kannst du nutzen? Vernünftig nutzen, und alles andere ist Unsinn. Und wenn wir heute Bodeneigentümer haben, auch verdeckt, es gäbe eine schöne, wie soll ich sagen, Geschichte irgendwo im Spiegel oder sonst wo, ja, mal zu untersuchen, wer sind die großen Bodeneigentümer Deutschlands, auch sehr viele alte Adelsfamilien. Das hat schlicht feudalistische Züge. Ich habe Boden, ich bin der Bodenherr, und wenn du ihn nutzen willst, dann hast du Pacht zu bezahlen. Also das ist mittelalterlich. Das ist Einkommen, erwerbsloses Einkommen, nur aufgrund eines Privilegs.
So wie die Kirchen und der Adel, also beide aus dem Mittelalter kommend, noch großen Teil auch der Wälder besitzen in Deutschland, viele Seen privatisiert sind. Richtig. Ja, da hat man irgendwo was falsch gemacht damals, als in Deutschland die Moderne anbrach, und hat irgendwie es vergessen, diese Privilegien über den Haufen zu werfen.
Richtig. Ich will ja die Kirchen von mir aus noch in Schutz nehmen. Also klassisch gesehen bezahlen die Kirchen aus den Bodeneinkünften ihre Pfarrstellen. Und dann
bescheidene Pfarrstellen.
Bitte?
Bescheidene Pfarrstelle.
Bescheidene.
Ohne zu viel Prunk.
Ohne Limburg. Und wenn man sozusagen das unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Bodenrente, so wird es historisch ja oft auch bezeichnet, sieht, dann ist das ja wenigstens noch einigermaßen in Ordnung, weil es im weitesten Sinne wieder einem sozialen Zweck hinzugeführt wird. Wenn man jetzt mal seine eigene Einstellung zur Kirche etwas undifferenziert lässt. Aber beim privaten Bodeneigentümer ist es dann einfach so, dass jemand in Oberhausen zig Straßen sein eigen nennt, in Belgien irgendwo lebt, für ihn vielleicht ein Einkommen von 50.000 Euro netto im Monat ganz normal sind, und wir uns fragen, ja, wieso eigentlich? Also das sind wirklich alte Privilegien, wie zu Zeiten von, ja, ich will jetzt kein Adelshaus nennen.
Ich sehe es ja auch im Handel, mit dem ich mich stark auch beschäftige. Also beim Einzelhandel wäre auch nur ein einziges Ladenlokal in der 1A-Lage irgendeiner Fußgängerzone besitzt, der hat ausgesorgt, der muss sein ganzes Leben nicht mehr arbeiten, weil dann die Mieten so extrem hoch sind. Und da kann man natürlich auch sagen, ja, erwirb es, um es zu besitzen, oder wie geht der Spruch? Also ich kann es jetzt nicht korrekt zitieren, aber letzten Endes, da ist natürlich irgendwo was Unverdientes dran, und vielleicht kann man dieses Sprichwort des Afrikaners ja in unsere Zeit so ein bisschen übertragen. Also wenn da die Frage nach dem Boden ist, wie viel was kann man mit seiner Hacke bewirtschaften, dann kann man natürlich, wir uns heute können uns fragen, ja, wie viel Wohnfläche können wir denn wirklich ernsthaft nutzen? Also wie viel von der Fläche, über die wir persönlich verfügen, brauchen und benötigen wir denn tatsächlich? Weil das ist, denke ich, eben ein Aspekt, der notwendig ist, auf jeden Fall, dass wir uns eben mal überlegen, diese ganze Zunahme an Wohnfläche und mehr Luxus und Komfort hat natürlich ihre angenehmen Seiten. Ich bin ja nicht frei davon, manche Dinge angenehm zu finden, aber wenn man sich dann wieder fragt, so wie bei Dingen, die man besitzt, habe ich es ein Jahr lang überhaupt genutzt? Oder ist es nur rumgestanden? Und so ist es ja bei manchen Räumen dann auch. Wie oft habe ich diesen Raum denn genutzt, nicht? Und vielleicht bei einem effizient strukturierten, vernünftig gemachten, gemeinschaftlich genutzten Wohnprojekt hat man vielleicht ein besseres Verhältnis davon, dass man sagt, okay, diese gemeinschaftlichen Räume und diese Gasträume und so weiter werden dann tatsächlich häufig genutzt, und das, was ich als eigene Fläche habe, wird dann auch noch genutzt.
Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Wir sind da natürlich auch auf einem Weg, der viele Widersprüche hat und der jetzt gerade erst anfängt umzudenken. Also sowas wie Reduktionismus, was brauche ich wirklich zum Leben? Ja? Also brauche ich 1400 Bücher an der Wand oder nicht? Oder kann ich die auch alle verschenken und einen Teil in Altpapiercontainer schmeißen und in die Bibliothek zu gehen? Sind einfach oft Imagefragen, eingebildete Dinge. Und so ist es beim Boden auch, wenn wir einen Pachtvertrag geben und wir beide machen einen Pachtvertrag über 99 Jahre, dann sage ich immer, aber selbst deine Kinder werden doch schon gestorben sein, wenn die 99 Jahre um sind. Wo liegt dein Problem? Also nutzen statt besitzen ist da das Stichwort. Und auf der anderen Seite treffe ich im Privatbereich immer wieder auf eine so tief verwurzelte Haltung, mein Boden muss mir gehören, dass man schon erstaunt sein kann. Also unsere Philosophie ist zum Beispiel in der großstädtischen Gesellschaft immer wieder recht gut zu vermitteln. In der ländlich strukturierten, nehmen Sie gerade Süddeutschland, im Schwäbischen sehr hart. Also da, das will ich aber auch nicht als Vorwurf postulieren. Wir sind alle geprägt durch solche Dinge, oft Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Vielleicht war das auch einfach mal die Sicherheit der Familie. Wir können uns auch nicht ganz frei machen von diesem kapitalistischen System, von dem Gesellschaftssystem, in dem wir leben. Ich sehe das gar nicht als Klassenkampf, auch wenn ich Kapitalismus oder kapitalistisches System als Ausdruck benutze, sondern ich sehe das als Herausforderung, darüber nachzudenken, ob so wie wir leben, arbeiten, wirtschaften, ob das jetzt alles schon richtig ist oder ob wir da nicht Dinge deutlich verbessern können. Und Sie haben jetzt nochmal ins Philosophische ausgeholt. Boden ist ja wirklich kein normales Gut. Wenn ich hier eine Flasche mit Mineralwasser herstelle, dann muss ich die Flasche herstellen, ich muss das Wasser abfüllen, ich muss die Logistik und den Vertrieb organisieren, ich muss Arbeitskräfte einstellen etc. Das heißt, in dieser Flasche Wasser steckt eine erhebliche unternehmerische Leistung. Dafür einen Gewinn zu kassieren, ist irgendwie nachvollziehbar. Zumal ich den Gewinn brauche, um wieder zu reinvestieren. Für den Boden hat niemand was gemacht. Wenn man gläubig ist, würde man sagen, den hat uns der liebe Gott zur Verfügung gestellt. Oder wir sprechen von Mutter Erde oder von Gaia, der Erdkugel. Jedenfalls, sie ist einfach da. Wieso erhebt irgendjemand Anspruch darauf, dass es jetzt seine Erdkugel wäre? Denn im Extrem könnte ja jemand die ganze Erde aufkaufen. Dann würde der Aberwitz des Bodeneigentums vielleicht überdeutlich klar werden. Und ich denke, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Darüber denken Menschen seit, auch in Deutschland, seit über 150 Jahren nach. Und es gab immer wieder Bodenreformer, die diesen Gedanken bewegt haben. Und ich freue mich über viele Menschen von Universitäten, über politische, von Stadtplanern bis hin zu sozial engagierten Menschen, diese Frage immer wieder neu aufzunehmen.
Also so wie spannend. Wasser und Luft sozusagen, richtig, selbstverständlich nicht einzelne Personen gehören, dass wir dann eben beim Boden das aber schon machen. Und von daher, ja, da arbeitet die Stiftung Trias dran mit. Und dann ja, kann jeder für sich auch mal überlegen, ob eventuell für ihn eine Änderung seiner persönlichen Wohnsituation eine Alternative wäre.
Das ist richtig. Vielleicht lassen Sie mich eins noch sagen, weil Sie auch sagten, wie ist das mit der demokratischen Legitimation? Die Eleanor Ostrom, eine Amerikanerin, hat ja als erste und einzige Frau der Welt den Nobelpreis in Ökonomie erhalten. Und zwar hat sie über die Allmende, über das Gemeingut ihre Arbeit geschrieben. Und dafür wurde sie geehrt. Zu dem Gedanken der Allmende gehört nicht nur, dass man sich fragt, wer ist Eigentümer des Bodens oder wer ist Eigentümer eines Fischgrundes. Sie hat da über Krampenfischer vor Kanada auch als Beispiel gebracht. Sondern die Frage, die sie auch umgetrieben hat, ist, wie kann man eine solche Allmende, das war ja früher die Gemeindewiese, die das ganze Dorf bewirtschaftet hat und wo man in den 60er Jahren von der Tragik der Allmende sprach und sagte, nein, nein, da ist der Mensch nicht zu geschaffen, die treiben alle ihre Kühe und Schafe drauf, solange bis kein Grashalm mehr draufsteht und übernutzen die Allmende. Und Frau Ostrom hat nachgewiesen, dass mit guten Spielregeln, die dort auch in der Praxis funktioniert haben, und demokratischer Verwaltung der Allmende eine höhere Effizienz erreicht werden kann, als wenn Staat oder Private dieses Gut verwalten und es sozusagen allen zufließt und es nicht übernutzt wird. Und das ist in den USA als ökonomisches Modell entwickelt worden und ich denke, es lohnt sich einfach, ja, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, jetzt in unserem Gespräch darüber nachzudenken und zu gucken, gibt es nicht noch andere Modelle, gibt es nicht bessere Modelle als einfach nur das private Bodeneigentum. Das ist sicher in Teilen noch Jahrhunderte geben wird, aber wo man zumindest auf verschiedenen einzelnen Flächen auch mal drüber nachdenken kann.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.